Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Die Menschen dürfen runter von der Sea-Watch 3. Gerettete Bootsflüchtlinge, die tagelang wieder kein EU-Land aufnehmen wollte. Sie dürfen von Bord in Italien. Wir sprechen in dieser Podcast-Episode mit unserer Korrespondentin in Rom über die Ereignisse, die sich ja immer weiter entwickelt hatten, bis hin zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der sich eingeschaltet hatte.
Also ich habe mit einem Sprecher der Sea-Watch gesprochen und der hat mir gesagt, man sei aber ziemlich schockiert, dass es jetzt wirklich 11 Tage lang gedauert hat, bis sich die EU jetzt geeinigt hat, und das ist doch eigentlich nicht sein könne, dass Menschenrechte von EU-Verhandlungen abhängig gemacht werden.
Ilka Knigge ist mit im Studio und du hast dich heute mit Schadstoffen in Spielzeug beschäftigt. Und da die wenigsten von uns ja Kinder haben, geht es nicht um Kinderspielzeug, sondern um Erwachsenenspielzeug.
Ein prickelnder Unterdruck gepaart mit spannungsvollen Pulsationen stimuliert die Klitoris berührungslos und katapultiert dich zu explosionsartigen Höhepunkten.
Ja. Genau, um sowas geht's. Ich habe mir angeschaut, was in Sexspielzeugen alles so für Schadstoffe drin sein können. Und zwar, weil die Stiftung Warentest 18 Sexspielzeuge untersucht hat.
Und dann geht es doch noch um Kinder oder ums Kinderkriegen. Steht ja vielleicht bei dem einen oder anderen dann irgendwann an. Da gibt es neue, sehr erschreckende Zahlen, wie negativ sich das Kinderkriegen für Mütter im Vergleich zu Vätern in Deutschland auf das Gehalt auswirkt. Da stehen wir sehr, sehr, sehr schlecht da im internationalen Vergleich.
Es ist ein Wohlstandsthema. Ländern, denen es schlechter geht, da ist in der Regel auch der Gap kleiner. Ne? Mhm. Also da, wo es ein Gehalt reicht, um eine Familie zu ernähren, wie das hier ja lange war, dann muss die Frau ja auch nicht arbeiten gehen. Und daraus entwickelt sich das über die Jahre.
Das auch hier im Update-Podcast vom 30. Januar 2019. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Also auf seeuntauglichen, alten, überfüllten Booten von Nordafrika nach Europa. Viele verzweifelte Menschen, die wagen weiterhin diesen Weg über das Mittelmeer. Das UN-Flüchtlingswerk UNHCR hat heute Zahlen veröffentlicht, nach denen im vergangenen Jahr 2275 Menschen bei solchen Überfahrten ertrunken sein sollen. Laut dem UNHCR waren die Routen von Libyen nach Europa, also nach Malta und Italien zum Beispiel, besonders gefährlich. Und jetzt ist es ja so, dass vor der sizilianischen Küste das deutsche Rettungsschiff Sea-Watch 3 mit knapp 50 aus Seenot geretteten Menschen an Bord fast 2 Wochen auf hoher See ausharren musste, da sie keinen italienischen Hafen anlaufen darf. Das will die italienische Regierung schon seit längerem nicht mehr. Aber dann haben sich die Ereignisse seit letzter Nacht überschlagen. Erst hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Italien dazu verdonnert, den Migranten auf dem Schiff so schnell wie möglich medizinische Unterstützung, Essen und Getränke zukommen zu lassen. Und dann, heute Mittag, da hieß es, die Flüchtlinge dürfen von Bord gehen bald. Sie sind noch nicht runter, aber das wird wohl irgendwie klappen. Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin Lisa Weiß in Rom. Wie kam es jetzt plötzlich dazu?
Also Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte hat sich bei einer Pressekonferenz, die eigentlich zu was ganz anderem war, wirklich hingestellt und hat gesagt, so, die dürfen jetzt runter, und hat das dann so begründet, dass 7 EU-Länder, und zwar Italien, Luxemburg, Deutschland, Malta, Rumänien, Portugal und Frankreich, gesagt hätten, wir nehmen einen Teil der Migranten an Bord auf, und damit konnten ja sozusagen die Italiener ganz locker nachgeben, weil sie haben ja immer gesagt, wir wollen die Menschen nur dann in Italien von Bord gehen lassen, wenn andere Länder die Migranten aufnehmen. Wie diese Verteilung genau aussieht, also wer wie viele bekommt und wie viele dann in Italien bleiben, das ist noch nicht klar. Und wie gesagt, runter sind sie ja auch noch nicht. Ich habe jetzt hier Medienberichte, dass das Schiff jetzt gerade auf dem Weg nach Catania ist und die Menschen dann dort vielleicht irgendwann im Laufe der Nacht an Land gehen könnten.
Wie sind denn die Reaktionen der Besatzung der Sea-Watch 3 auf die aktuellen Entwicklungen?
Also ich habe mit einem Sprecher der Sea-Watch gesprochen und der hat mir gesagt, dass man schon jetzt zum einen natürlich sehr froh ist, dass die Geiselhaft endlich zu Ende ist, so hat das formuliert. Man sei aber ziemlich schockiert, dass es jetzt wirklich 11 Tage lang gedauert hat, bis sich die EU jetzt geeinigt hat, und dass es doch eigentlich nicht sein könne, dass Menschenrechte von EU-Verhandlungen abhängig gemacht werden. Also er sagt, man hätte wirklich schon von Anfang an schauen müssen, dass man die Leute erstmal an Land nimmt und dann sieht, was man mit ihnen macht. Und er meinte wirklich nur, Europa sollte sich schämen.
Jetzt ist es ja so, die italienische Regierung, die bleibt bei diesem Thema Flüchtlinge in ihr Land zu lassen, ja regelmäßig sehr stur. Vor 2 Tagen erst hatte die Regierung noch angeordnet, dass sich kein Schiff mehr der Sea-Watch 3 nähern dürfe. Sehen das alle Italiener so oder sehen das Lokalpolitiker in den Hafenstädten ganz anders?
Nein, also das sehen natürlich nicht alle Italiener so. Also gerade die Hafenstädte, sei es jetzt Syrakus, Palermo, Neapel, glaube ich auch, haben wirklich alle angeboten, so wir würden Menschen aufnehmen. Von uns aus können die Leute gerne in unseren Hafen fahren und wir bekommen das schon hin. Es gab auch Proteste wirklich. Also gestern hier in Rom gab es eine große Demonstration, wo es eben auch darum ging, dass eben die Leute doch bitte an Land gebracht werden dürfen. Also es ist nicht so, dass wirklich ganz Italien sagt, wir wollen diese Menschen nicht haben. Aber es stimmt schon, dass eben ein großer Teil sagt, uns wird das zu viel, wir wollen das nicht. Und man sieht ja auch, wie ja, rechtspopulistische Parteien wie die Lega von Salvini, also vom Innenminister Salvini, einfach immer mehr Zulauf bekommen.
Jetzt können die Menschen zwar von Bord, aber so kann es natürlich auch nicht ewig weitergehen. Ich weiß, es ist eine schwere Frage, aber gibt es irgendwelche Ideen, wie könnte denn eine langfristige, humane Lösung für die EU und damit auch für Italien aussehen?
Also wenn ich die total detailliert, einfach und bezahlbar wüsste, dann glaube ich, hätte ich sie schon längst den Zuständigen gesagt. Aber natürlich ist es zum einen so, dass man eine europäische Lösung braucht. Also ich gebe Matteo Salvini wirklich ungern recht, aber in diesem Fall muss ich ihm recht geben, dass nämlich Italien mit diesem Problem viel zu lange allein gelassen wurde. Also wirklich ganz Europa muss die Migranten wirklich aufnehmen und muss da eine gemeinsame Strategie finden. Und ich glaube, dass diese gemeinsame Strategie nicht auf Abschreckung setzen sollte, weil sonst haben wir genau das Problem, du hast es ja angesprochen auch in den vorhin, dass es eben sehr, sehr viele Todesopfer gibt. Und das macht man damit nur noch schlimmer. Und langfristig müsste man wirklich versuchen, die Fluchtursachen zu bekämpfen, weil die wenigsten Menschen, die übers Mittelmeer, die wirklich so verzweifelt sind, sich in seeuntüchtige Boote zu setzen und übers Mittelmeer zu fahren, machen das, weil sie das wirklich sehr gerne machen, sondern sie machen das, weil sie nicht anders können und sie würden sehr, sehr gerne zu Hause in ihren Ländern bleiben. Aber da müsste man einfach wirklich was tun. Und da ist natürlich auch ganz klar Europa in der Pflicht.
Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin Lisa Weiß live aus Rom. Italien lässt also jetzt doch 47 Bootsflüchtlinge runter von der Sea-Watch 3.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es heißt ja so, ne? Ein Kind verändert alles im Leben. Alles. Sowohl für die Mutter als auch für den Vater. Da gibt es allerdings eine Sache, die betrifft fast nur die Mütter. Nämlich ihr Gehalt verändert sich und zwar deutlich zum Schlechteren. Das haben Forscher gerade noch einmal in einer Studie untersucht und 6 Länder wurden da verglichen. Deutschland, Österreich, Schweden, Dänemark, Großbritannien und die USA. Und dabei ist rausgekommen, in allen 6 Ländern schrumpft das Einkommen der Frauen nach der Geburt deutlich im Vergleich zum Gehalt im letzten Jahr vor der Geburt. Und es bleibt dann auch auf längere Sicht deutlich unter dem der Männer. Darüber sprechen wir mit Henrike von Platen, Gründerin der Initiative Fair Pay Innovation Lab. Guten Abend.
Wunderschönen guten Abend.
Die Forscher, die nennen dieses Phänomen, wenn man es überhaupt Phänomen nennen kann, Child Penalties. Also kann man das tatsächlich so sagen? Straft die Arbeitswelt die Frauen ab?
Absolut, das tut sie. Es ist einfach ein Risiko, eine Frau einzustellen. Sie könnte ja ein Kind kriegen und dann könnte sie ja ausfallen. Und was mache ich dann?
Ja,
also nehme ich lieber den Mann.
Da gibt es doch Lösungen. Man kann mal für 1 oder 2 Jahre jemand anderen befristet einsetzen. Jemand springt vielleicht ein, der nur eine halbe Stelle hat. Es gibt so viele Lösungen. Warum abstrafen?
Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, genau diese Lösungen ja auch einzuführen. Aber wenn man sich die Historie anschaut, dieser 6 Länder und aller Länder, dann sah das ja immer sehr viel anders aus. Und dieses Umstellen, Umdenken auch erfordert ja, Mühe, Mut, Courage und es ist auch aufwendig. Und davon brauchen wir noch viel mehr, weil sie sagen es, es gibt die Lösungen. Die Frage ist, warum tut man es nicht? Man geht immer noch den einfacheren Weg. Wenn da auch ein Mann da ist, den ich nehmen kann, nehme ich den dann eben. Und ja, schon ist es passiert. Ne?
Deutschland hat bei dieser Studie besonders schlecht abgeschnitten. Auf längere Sicht ist der Einkommensunterschied zu dem, was sie vorher verdient haben, am größten, nämlich im Schnitt 61% weniger. Warum so viel bei uns?
Wir hinken halt wirklich hinterher. Also ich meine, wir sind führend gewesen wohl mal in vielen Dingen. Unter anderem führen wir fast alle Listen an, was den Gender Pay Gap, also wirklich die Entgeltdifferenz zwischen Frauen und Männern angeht. Und es ist eben auch bezogen, insbesondere für Frauen mit Kindern, dann nochmal ganz, ganz krass zu sehen mit den 61%, die Sie gerade genannt haben. Und das Thema ist, bei uns ist es einfach noch viel tradierter, viel historischer. Wir haben viel Wohlstand. Es ist ein Wohlstandsthema. Ländern, denen es schlechter geht, da ist in der Regel auch der Gap kleiner. Ne? Mhm. Also da, wo es ein Gehalt reicht, um eine Familie zu ernähren, wie das hier ja lange war, dann muss die Frau ja auch nicht arbeiten gehen. Und daraus entwickelt sich das über die Jahre. Und da haben wir echten Nachholbedarf. Und wir müssten das Risiko gleichsetzen zwischen Männern und Frauen für den Unternehmer.
Worüber man natürlich auch so als junger Mensch gar nicht so richtig nachdenkt, ist die Rente. Ne? Wenn der Mann weiterarbeitet, schön ordentlich einzahlt und danach selbst eine Lösung findet zwischen Mann und Frau und sagt, pass auf, ich gleiche das aus mit meinem Gehalt, du bekommst auch Geld, das wird ja dann trotzdem nicht in die Rentenkasse eingezahlt und fehlt der Frau womöglich später.
Absolut, ganz wichtiges Thema auch bei den Steuerklassen und überhaupt bei dem, warum arbeite ich denn wieder? Und dass dieser Ausgleich in der Partnerschaft funktioniert, ist ja auch nicht immer gegeben. Es ist ja super, wenn das zumindest mal der Fall ist. Aber die Rente ist wirklich etwas, an das man, ich kenne das auch als junger Mensch ja gar nicht, denkt. Und hinterher trifft es die Frauen mit einem Rentengap von fast 60%. Also auch der ist so groß, das ist jetzt der Durchschnitt, egal ob ich nun Kinder hatte oder nicht. Ne? Und es betrifft ja eben auch die, die keine Kinder haben, weil das Risiko, sie könnten die Kinder kriegen, ist da oder man tritt aus. Also wir haben nicht überall die kinderlosen Frauen in Führungspositionen, komischerweise, ist ja auch nicht der Fall. Also da ist eine riesige Baustelle, die überhaupt diese ganze Thematik Chancengleichheit angeht. Und das hängt mit Geld zusammen. Wir müssen mehr über Geld sprechen, wie diese Studie ja zeigt. Da besteht Bedarf, große Lücke. Ne?
Wo sollte denn das Geld herkommen? Also sollten die Unternehmen da offener werden und auch mehr Geld natürlich auspacken oder muss der Staat das abfedern?
Ich denke, das können sich die Unternehmen schon durchaus leisten, das auszugleichen. Das kann nicht das Thema sein. Also es gibt ja auch Unternehmen, die das machen, die feststellen, sind und die dann anpassen. Vielleicht tun sie es nicht über Nacht, vielleicht machen sie es stufenweise. Man stellt natürlich auch anders ein, also man holt mehr Frauen rein, man fängt an, fairer, gleicher und überhaupt zu bezahlen. Das Geld ist da, also man hört es ja immer wieder. Es ist ja nicht so, dass wir einen Geldmangel hätten, es ist nur eine Frage der Verteilung.
Machen das Länder wie Schweden, Dänemark, da ist die Situation auch nicht perfekt, aber sie machen es besser als bei uns. Machen sie es deswegen besser, weil die Unternehmen sich mehr einsetzen oder haben die ein anderes System?
Ich denke beides, aber das System ist auch ein anderes. Die Gesellschaft dort hat Gleichberechtigung und Chancengleichheit ganz anders im Fokus. Das gehört immer dazu. Und wir kümmern uns darum nur manchmal eben als auch ein Problem, was wir bearbeiten. Aber es ist nicht das Thema. Wir brauchen irgendwie mehr so die Einstellung von uns allen selber auch. Also wir selbst, Sie, ich, wir alle müssten uns mal an die Nase fassen und wirklich schauen, tun wir denn alles, was möglich ist? Gehen wir denn auch einen Schritt? Sorgen wir für Chancengleichheit? Bezahlen wir gleich, wenn wir überlegen, wo wir einkaufen, was wir tun? Da fängt das an. Also ich kann nicht immer erwarten, dass es Politik löst. Es ist eine Frage, dass die Gesellschaft auch so tickt. Und das ist ein Unterschied zu diesen Nordlichtern, um es mal so zu sagen. Trotzdem sind die auch noch nicht am Ziel und haben alles zu 100% geschafft. Aber sie sind einfach ein Stück weiter.
Dankeschön. Henrike von Platen von der Initiative Fair Pay Innovation Lab. Mütter in Deutschland, die knicken in Sachen Gehalt im Vergleich zu Männern extrem ein, verdienen nach dem Kinderkriegen viel, viel weniger und das zieht sich dann durch bis später in die Rente.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Also die Entscheidungen des britischen Unterhauses von gestern Abend ganz kurz zusammengefasst. No und yes. Also no, das Parlament will keinen EU-Austritt ohne Deal. Und yes, die MPs wollen Nachbesserungen an dem Vertrag, den es schon gibt, den Theresa May mitgebracht hatte. Das klingt irgendwie alles widersprüchlich. Wie soll das klappen? Vor allem, wenn man bedenkt, dass die EU bestimmte Nachverhandlungen wirklich kategorisch ausschließt. Wie ist die Sicht der EU heute auf die Entwicklungen in London? Darüber habe ich gesprochen mit Peter Kapern im Studio Brüssel. Also, Theresa May, die meinte gestern, das Parlament hätte gesagt, was es nicht will, nämlich ihren ausgehandelten Deal. Jetzt wäre es an der Zeit zu sagen, was das Parlament will. Das ist ja alles schön und gut, aber man muss natürlich auch gucken, was die EU will. Also wie reagiert denn Brüssel auf die Signale aus London, Peter?
Sehr ablehnend, muss ich sagen. Das fing ja gleich gestern Abend unmittelbar nach der Abstimmung im Unterhaus an, dass da der Sprecher von EU-Ratspräsident Donald Tusk sich zu Wort meldete und sagte, der Vertrag, den wir da ausgehandelt haben, das ist der einzige Vertrag, der auf dem Tisch liegt und es ist der beste Vertrag und der wird keinesfalls wieder aufgeschnürt. So, das war die erste Absage an die Briten. Und so ging es eigentlich heute den ganzen Tag weiter. Europaabgeordnete haben sich heute früh zu Wort gemeldet, die Brexit-Beauftragten der Fraktionen. Es hat sich zu Wort gemeldet Michel Barnier, der Chefunterhändler der Europäischen Union, und gerade auch noch Jean-Claude Juncker, der Kommissionspräsident, der eine kurze Rede im Europaparlament hier in Brüssel gehalten hat. Und die Botschaft ist immer dieselbe. Ihr habt uns immer noch nicht gesagt, was ihr wirklich wollt. Ihr habt nur gesagt, dass ihr den Backstop noch mal diskutieren wollt, dass ihr den Vertrag aufschüren wollt. Aber genau das geht mit uns nicht. Es wird hier immer wieder die Hoffnung geäußert, dass vielleicht doch noch Labour und die Konservativen in London zu einer gemeinsamen, konstruktiven Position kommen, die dann auch die roten Linien der Europäischen Union beachtet. Aber gleichzeitig wird auch immer wieder darauf hingewiesen, wir bereiten uns weiter und stärker als je zuvor auf einen No-Deal-Brexit vor.
Du hast es gerade gesagt, es hängt irgendwie auch alles an dieser Backstop-Frage. Es soll unbedingt verhindert werden, dass zwischen Irland und Nordirland wieder so eine richtige Grenze entsteht. Erklär nochmal genau die Hintergründe dazu.
Bei dem Backstop geht es ja darum, dass die Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland offen gehalten soll. Und warum besteht die EU darauf so sehr? Weil die EU Garantiemacht des Friedensvertrags für Nordirland ist, der 1998 ausgehandelt worden ist. Seither ist der Bürgerkrieg dort beendet. Die EU hat diesen Vertrag unterschrieben, hat ihn zu den Vereinten Nationen gebracht, hat gesagt, schaut mal, legt ihn in euer Archiv. Wir garantieren dafür, dass dieser Vertrag eingehalten wird. Und es besteht eben die Angst, dass der Bürgerkrieg wieder ausbricht, wenn dort tatsächlich wieder eine harte Grenze mit Zöllnerhäusern an den Landstraßen und Autobahnen aufgebaut wird. Das ist der Grund, warum die EU sagt, wir brauchen diese Rückversicherung, dass dies nicht passiert, für den Fall, dass wir uns in den Gesprächen über die künftigen Beziehungen nicht aufeinander zubewegen und verständigen können.
Theresa May lässt sich ja jetzt wieder 2 Wochen Zeit mit Nachverhandlungen. Wie sieht denn jetzt der Zeitplan in Brüssel aus? Also was passiert bis zum 13. Februar? Weil da will sie neue Ergebnisse vor ihrem Parlament präsentieren.
Also noch heute wollen Ratspräsident Donald Tusk und Theresa May miteinander telefonieren. Und Jean-Claude Juncker, der EU-Kommissionspräsident, hat gerade im Europaparlament gesagt, natürlich werde ich mit Theresa May reden, natürlich werde ich mich mit ihr treffen. Das wird also irgendwann in den nächsten Tagen stattfinden. Sie wird dann nach Brüssel kommen. Aber er sagte, ich werde zwar mir ihre Vorschläge anhören, von denen hier noch niemand genau weiß, was die denn sein könnten, wie die aussehen könnten, aber ich werde ihr eben auch unsere Positionen, die alle 27 Mitgliedstaaten unverändert teilen, mitteilen. Und diese Positionen sagen, es wird dieser Vertrag nicht wieder aufgeschnürt. Punkt.
Punkt. Peter Kapern, Deutschlandfunk Nova-Korrespondent in Brüssel. Dort ist man gespannt, welche Vorschläge die britische Premierministerin mitbringt zu den Nachverhandlungen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Huawei. Kennt ihr, ne? Und wenn ihr Huawei hört, dann geht es ja eigentlich fast immer so um Smartphones oder ein LTE-Router oder sowas gibt es auch von Huawei. Alles ganz gut getestet. Smartphones oft mit ordentlicher Kamera und so. Ähnlich halt wie bei Samsung oder HTC oder so. Aber Huawei baut nicht nur Smartphones. Das ist ein Riesenkonzern aus China. Einer der weltweit größten Telekommunikationsausrüster, der sich unter anderem auch um Netzausbau kümmert. In Deutschland steht ja bald der Ausbau und der Aufbau erstmal des schnellen 5G-Netzes an. Und jetzt sagen deutsche Sicherheitsbehörden, stopp! Huawei soll da nicht mitmachen. Das wäre für uns zu gefährlich. Klaus Jansen aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Was ist das für eine Story?
Das ist ein Vorwurf, der schon länger im Raum steht gegen Huawei. Der Konzern, der steht im Verdacht, mit chinesischen Geheimdiensten zusammenzuarbeiten. Bewiesen ist davon offenbar nichts. Aber wie die ARD heute berichtet, sagen die deutschen Sicherheitsbehörden jetzt, dass der Verdacht für sie offenbar schon ausreicht. Das 5G-Netz, das bald aufgebaut werden soll, ist kritische Infrastruktur. Das wird zum Beispiel für selbstfahrende Autos gebraucht. Und da wollen die Sicherheitsbehörden offenbar kein Risiko eingehen.
Was wäre da das Risiko? Ist das dann Wirtschaftsspionage oder was könnte da genau passieren?
Ja, da geht es einerseits tatsächlich um Spionage. Wenn Huawei-Technik im deutschen 5G-Netz, wenn die da reinstecken würde, die Technik, dann könnte der Konzern Hintertüren einbauen für chinesische Geheimdienste. Die hätten dann Zugriff auf dieses Netz und könnten sensible Daten absaugen ohne großen Aufwand. Das ist die eine Befürchtung. Die andere ist ein sogenannter Kill-Switch. Also das ist eine Software, da ist ein Befehl drin versteckt. Da könnte China dann das Netz einfach mit abschalten. falls das mit den diplomatischen Beziehungen nicht mehr so gut läuft oder so, Killswitch.
Ja, machen sie einfach aus. Was ist denn da dran an diesen Gerüchten?
Also das Problem ist, dass das für die Zukunft keiner ausschließen kann. So eine Software könnte Huawei auch später noch aufspielen, bei einem Update oder so zum Beispiel. Der ehemalige Präsident vom Bundesnachrichtendienst, Gerhard Schindler, hat in der ARD auf jeden Fall vor solchen Hintertüren gewarnt.
Wer diese Technologie bereitstellt, ist auch in der Lage, Kommunikation abzuhören, aufzuklären. Man kann Sicherheitssysteme einbauen, man kann das Risiko minimieren, aber das Risiko bleibt.
Ja, und Schindler sagt auch, auf Kill-Switches, also einfach das System abschalten von außerhalb, ist Deutschland überhaupt nicht vorbereitet.
Das sind natürlich jetzt alles sehr massive Vorwürfe gegen den chinesischen Konzern. Was sagt Huawei selbst dazu?
Der Konzern, der weist die Anschuldigungen entschieden zurück und versucht auch möglichst transparent zu sein. Also Huawei hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das BSI, in sein Labor in Bonn gelassen. Da kann das BSI alle Produkte genau prüfen, bisher ohne Befund. Aber wie gesagt, jeder größere Konzern könnte Spionagesoftware jederzeit in so ein System einschleusen. Und die deutschen Sicherheitsbehörden, die trauen das China offenbar zu. Es gibt auch europäische Anbieter für diesen Netzaufbau, denen es politisch offenbar dann mehr zutrauen.
Aber warum dann das Ganze? Warum wird das 5G-Netz nicht einfach nur mit europäischen Anbietern gebaut?
Ja, das Problem ist, dass Huawei bei 5G einfach der weltweite Technologieführer ist. Die haben sehr viel Ahnung davon, wie das klappt. Und die bringen eben auch Geld mit. Also wenn Huawei nicht mitmachen würde, dann könnte der Netzausbau um Jahre verzögert werden. Davon geht laut ARD offenbar die Deutsche Telekom aus. Und das Ganze würde auch mehrere Milliarden Euro mehr kosten. Deshalb sagt auch der Bundesverband der deutschen Industrie, dass man Huawei jetzt nicht einfach so verdächtigen und ausschließen sollte.
Was denn jetzt? Also ist Huawei dann bald dabei oder nicht?
Ja, das muss die Bundesregierung jetzt entscheiden. Hat sie aber noch nicht. Die reden gerade darüber. Die könnte aber ein Gesetz erlassen, das Huawei von der Vergabe der Lizenzen für dieses 5G-Netz faktisch ausschließt. Das ist in anderen Ländern schon passiert. Die USA, die waren ja schon lange vor diesem Konzern. Da ist Huawei diese Woche von den Justizbehörden angeklagt worden, unter anderem wegen Industriespionage. Und mehrere Länder verzichten auch auf Huawei-Technik in ihren Netzen. Das ist in Großbritannien zum Beispiel so, in Neuseeland und auch in Australien.
Bei den deutschen Sicherheitsbehörden gibt es Bedenken, den chinesischen Konzern Huawei am Aufbau des neuen 5G-Handynetzes zu beteiligen. Die Infos von Klaus Janssen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Telefonzellen sterben. Und sie sterben schnell. Jedes Jahr baut die Telekom bis zu 5000 davon ab. Klar, die überwältigende Mehrheit hat ein Handy und ein Smartphone, da muss niemand mehr raus. Das sehen aber nicht alle so. Gerade ältere Leute beschweren sich dann tatsächlich bei den Stadtverwaltungen. Das Kuratorium Deutsche Altershilfe fordert deshalb zum Beispiel, dass öffentliche Telefone nicht komplett verschwinden dürfen. Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt hat sich auf den Weg gemacht und wollte rausfinden, wer denn eigentlich noch eine Telefonzelle benutzt.
Wenn heute eine Telefonzelle auf sich aufmerksam macht, dann vielleicht höchstens, wenn Leute versuchen, einen Weltrekord in ihr zu knacken. Wie viele Leute passen gleichzeitig in eine Telefonzelle? Die Antwort ist: Das ist hiermit Weltrekord. Von einem kleinen Örtchen im Münsterland übrigens. 17 Vorstädter haben sich reingequetscht und so viele Leute standen in Deutschland schon lange nicht mehr um eine Telefonzelle rum. Wer benutzt die noch? Um das rauszufinden, setze ich mich in ein Café. Von dort kann ich eine Telefonzelle beobachten, die draußen steht. Sollte die einer benutzen, werde ich fragen. Warum, wieso und für was benutzt heute noch jemand einen öffentlichen Münzfernsprecher? Bisher laufen alle achtlos daran vorbei. Überhaupt eine Telefonzelle zu finden, war gar nicht so einfach. Gibt ja fast keine mehr. In Deutschland stehen insgesamt noch 17.000 Stück. Zu den Hochzeiten gab es noch 160.000 Telefonhäuschen, wie es im Fernmeldedeutsch korrekt heißen muss. Abkürzung TLH, der gelbe Klassiker mit den dicken schwarzen Türgriffen. Das war übrigens das Modell TLH 78. Münzfernsprecher Klugscheißer wissen. Nach einer halben Stunde reißt mir der Geduldsfaden. Immer noch wollte keiner diese Telefonzelle nutzen, die ich vom Café aus sehen kann. Und ich vermute, da wird auch keiner mehr kommen. Ich frage die Servicekraft. Sie kann sich nicht erinnern, da mal jemanden dran gesehen zu haben. Und sie arbeitet hier schon ein paar Jahre. Bei den Anwesenden ist die letzte Benutzung auch schon eine ordentliche Weile her.
Bestimmt schon 25 Jahre. Für die Freundin anzurufen oder den Freund, wenn die Mama das nicht mitkriegen sollte, zu Hause.
Ja, 18 Jahre alt das letzte Mal. Das sind jetzt 22 Jahre her.
Um was ging's da?
Ach du Heiliger, ich glaube, ich habe meine Mutter angerufen, damit sie mich abholt.
Weiß ich gar nicht mehr, wann das war. War ich noch 10? Ja, weil es geregnet hat. Zum Unterstellen.
Ja, das Telefonhäuschen war mehr als einfach nur ein Telefon in einem Häuschen. Es war Regenschutz, klar. Es war Treffpunkt. Treffen wir uns an der Telefonzelle. Und ich habe zum Beispiel mit meinem besten Freund Linus Luther immer die Auskunft verarscht, weil das war eine 0800er-Nummer, die war kostenlos. Ich kann mich auch noch genau an den muffigen Geruch erinnern von nassen, angemoderten Telefonbüchern und kaltem Zigarettenrauch. Weil klar, beim Telefonieren musste früher geraucht werden. Was für diese ältere Rauhaar-Dackelbesitzerin noch ungute Erinnerungen an den letzten Telefonzellenbesuch von vor 20 Jahren weckt.
Den Dackel natürlich bei mir und abends kriegte der fürchterlichen Durchfall. Da hatte der Zigarettenkippen, die auf dem Boden lagen, gefressen. Das ist noch eine Erinnerung an eine Telefonzelle.
Keiner benutzt Telefonzellen noch freiwillig. Und doch, immer wenn eine Telefonzelle abgebaut werden soll, großer Aufschrei. Sei es aus Nostalgie oder weil es Ortschaften wie Nauenhof bei Leipzig betrifft. Der Ort ist so abgelegen, dass es dort oft keinen Handyempfang gibt. Manchmal ist diese Telefonzelle hier lebenswichtig, sagt der Bürgermeister.
Da ist es das einzige Telefon, und es geht, womit man wirklich mal einen Notruf betätigen kann. Ansonsten wäre hier wirklich tote Hose.
150 Euro pro Monat kostet eine Telefonzelle Unterhalt für die Telekom. Die interne Regel des Konzerns lautet, wenn ein Häuschen nicht mindestens 50 Euro im Monat einbringt, dann kommt es weg. Da helfen selbst die unfassbar hohen Tarife nicht. Um den Grundversorgungsauftrag zu erfüllen, reicht es, wenn die Telekom ein Telefon an einer Säule aufhängt. Ohne Dach, ohne Wände. Und an so einer stehe ich jetzt. Es zieht, es ist bitterkalt, ja, und es ist teuer. Alter, ich habe 40 Cent gerade reingeworfen und das ist zu wenig. Man muss mindestens 50 reinwerfen. Ich habe nichts Kleines, jetzt habe ich nur 50 Cent. Na toll, jetzt habe ich 90 Cent schon mal drin. Oh, klingelt auch. Ich rufe zum Testen die Redaktion an und es klappt. 50 Cent kostet die erste Minute, dann 10 Cent. Schnäppchen geht anders. Und ehrlich gesagt, ich fühle mich beobachtet. Um mich herum starren 6 Leute auf mich an diesem Telefon und überlegen sich womöglich, ob ich irgendwie Schulden habe und meinen Handyvertrag gekündigt bekommen habe oder ob ich fremdgehe und eine Affäre anrufe oder ob ich vielleicht einen Terroranschlag plane. Habe ich alles nicht vor, aber ich streiche zärtlich über meine Powerbank in der Tasche. Die soll dafür sorgen, dass ich dieses öffentliche Telefon niemals brauchen werde.
Thank you for calling.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Also so Auflege, Vibratoren, Liebeskugeln, Analketten. Das schockt nicht mehr wirklich, darüber zu sprechen, oder? Viele Leute haben Sextoys unter den 18- bis 29-Jährigen. Sogar fast 60%, das sagte eine Umfrage von YouGov aus dem Jahr 2016. Das Problem ist aber, es ist nicht immer ganz klar, was in den Materialien, aus denen diese Sextoys hergestellt werden, drin ist. Die Stiftung Warentest hatte einige ins Labor geschickt und herausgekommen ist, dass sehr bedenkliche Stoffe wie bestimmte Weichmacher drin sein können. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Ilka Knigge, welche Sexspielzeuge hat Stiftung Warentest sich angeschaut?
Die haben 18 verschiedene Spielzeuge untersucht von 3 verschiedenen Typen. Das waren einmal Vibratoren, dann Liebeskugeln und auch noch Penisringe. Und die waren von verschiedenen Shops und verschiedenen Marken. Also die wollten so eine gewisse Bandbreite abdecken. Einige Sachen sind trotzdem rausgefallen. Also jetzt Analtoys oder Vibratoren für Männer haben sie jetzt nicht untersucht.
Und wie viele von denen, die da getestet wurden, sind aus Materialien gemacht, die schädlich sein könnten für uns Menschen?
Bei 5 Spielzeugen hat die Stiftung Warentest eine sehr schlechte Note vergeben, weil eben Stoffe enthalten sind, die schädlich sein können. Mal vorne angefangen, mangelhaft haben ein Auflegevibrator in Entenform und ein paar Liebeskugeln bekommen. Der Test hat ergeben, dass in den beiden Spielzeugen sogenannte polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, kurz PAK, enthalten sind. Dann hat ein Vibrator noch schlecht abgeschnitten, weil er Phenol enthielt. Und es gab noch 2-mal mangelhaft für andere Stoffe in einer Maske. Also das war wie so eine Schlafmaske, die war bei einem Umschnalldildo dabei. Da war eine hohe Konzentration an DEHP drin. Das ist ein Weichmacher. Und ein Paar-Vibrator wurde als mangelhaft eingestuft, weil die Ladefläche, also womit der Vibrator geladen wird am Strom, mehr Nickel abgegeben hat als erlaubt.
PAK-Phenol-DEHP. Hat man irgendwie schon mal vielleicht gehört auch, klingt schlimm, aber welche Krankheiten kann denn der ein oder andere Stoff verursachen?
Dieser Weichmacher DEHP, der in der Maske gefunden wurde, der kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Und Phenol, das in einem von den Vibratoren gefunden wurde, steht im Verdacht, genetische Defekte zu verursachen. Und dann war da ja noch dieses PAK. Sarah Wagner-Leifelm hat die Untersuchung als Chemikerin geleitet und mir mal eingeordnet, was passieren könnte, wenn ich Sextoys benutze, die PAK enthalten, zum Beispiel diese Vibratorente.
Einige Vertreter dieser Gruppe gelten als krebserregend und unklar ist, welche Gefährdung für den Verbraucher durch den Gebrauch schadstoffbelasteter Sexspielzeuge ausgeht.
Ob diese Sextoys jetzt für Frauen schädlicher sind, weil die eben da mit der Schleimhaut in Berührung kommen, oder wie viel dieser Stoffe man jetzt generell beim Gebrauch der Toys über die Haut aufnimmt, ist aber schwer zu sagen.
Wie ist das denn generell mit gesetzlichen Vorgaben? Wenn in so vielen Toys schädliche Stoffe enthalten sind, dann nehme ich mal an, es gibt da keine strengen Richtlinien wie jetzt zum Beispiel bei Kinderspielzeug.
Nee, die gibt es wirklich für Sextoys nicht. Ein Grenzwert für Kinderspielzeuge und eben Infos über die Stoffe, von denen ich gesprochen habe, gibt es. Da ist aber total unklar, ob ich jetzt beim nächsten Mal Benutzen von so einem Sextoy oder nach 20 Mal Benutzen zum Beispiel ein erhöhtes Risiko hätte, an Gebärmutterhals zu erkranken oder wie es wirklich ist. Es gibt dazu weder in Deutschland noch EU-weit gesetzliche Regelungen. Die Grünen haben aber beispielsweise 2011 mal eine kleine Anfrage an die Bundesregierung gerichtet und wollten erfahren, ob es Grenzwerte für Schadstoffe geben soll und wie das dann kontrolliert werden soll. Es hat sich aber bisher noch nichts in Sachen Richtlinien getan.
Gut, für die Menschen, die Toys benutzen wollen, jetzt ist es vielleicht dann nicht klar, krebserregend oder vielleicht sogar unfruchtbar machend. Wie kann ich denn auswählen, dass das Ding safe ist?
Du kannst natürlich einen Stoff wählen, der mit großer Wahrscheinlichkeit keine Schadstoffe enthält. Es gibt ja zum Beispiel Dildos aus Glas oder aus Keramik. Aber auch unter den Silikontoys, die Stiftung Warentest untersucht hat, waren ja einige dabei, die einen gut oder einen sehr gut bekommen haben. Das waren vor allem so klassische Vibratoren oder Auflegevibratoren. Außerdem gibt es mittlerweile einige Online-Sexshops, die sich ethische Sexshops nennen und die zumindest sagen, dass ihre Produkte schadstofffrei sind. Die werden auch von einigen Bloggerinnen empfohlen. Wenn man sich jetzt als Frau bei einem Vibrator, den man aber schon hat, unsicher ist, geht natürlich auch einfach Kondom drüber ziehen, da kommt nichts durch. Und regelmäßiges Desinfizieren ist sowieso wichtig, damit auch keine Bakterien drauf sein können.
Man kann sich natürlich die Studie der Stiftung Warentest auch nochmal anschauen, aber da ist eben das Problem, es sind nur 18 Sextoys getestet worden und wie viel gibt's? 18 Millionen
wahrscheinlich
da draußen und die meisten kommen irgendwo aus China.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.